möchte euch mit hineinnehmen in die vorweihnachtliche Zeit, die wir jetzt haben. Ich muss gerade noch eine Fernbedienung holen, die habe ich ganz vergessen hier. Das Thema heißt, die Verheißung wird Wirklichkeit. Da möchte ich euch mit ermutigen, wirklich das, was in dem Worte Gottes geschrieben steht, in der Bibel, die ihr alle habt, was für eine Übersetzung es auch sein möge, das spielt keine Rolle. Aber was hier drin steht, das ist das Wort Gottes und das ist die Wahrheit, absolut, und das wird geschehen. Ob du es jetzt glaubst oder nicht, es wird auf alle Fälle geschehen. Wenn du es glaubst, wird es in deinem Leben geschehen. Wenn du es nicht glaubst, dann geschieht in dem, der es glaubt, in dessen Leben. Also das Wort Gottes geschieht immer, nur du erfährst es nicht immer, weil du es nicht glaubst. Und wenn du es glaubst, wirst du es erfahren. Und dazu möchte ich uns heute Morgen ermutigen, wirklich dem Worte Gottes zu vertrauen, denn die Verheißung geschieht. Die Verheißung wird Wirklichkeit. Und ich lese uns dazu aus dem Lukas-Evangelium die Geschichte der Ankündigung der Geburt des Johannes. Lukas-Evangelium Kapitel 1 ab Vers 5. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Heißt so gut Deutsch, sie waren schon alt. Es geschah, dass man keine Kinder mehr kriegen kann. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir zur Freude und Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in den Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden, dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Aber als er herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg nach seinem Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, guter Hoffnung und zog sie 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. welches wir lesen durften. Und ich danke dir, dass dein Wort Leben ist, dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Wort Licht ist. Und du wirst durch dein Wort zu uns reden. Herr, und es durch deinen Geist ja, lebendig machen in uns, dass es unser Leben verändert. Danke, Herr, für dein Wort. Amen. Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth eröffnet das messianische Zeitalter. Im Tempel von Jerusalem, der Mittelpunkt des gottesdienstlichen Lebens Israels, leitet Gott die Entstehung des neuen Bundes ein. Im Tempel beginnt die Geschichte, die uns Lukas erzählt. In den Tempel wird auch nachher der neugeborene Messias, Christus, nach der Vorschrift des Gesetzes gebracht. Auch der 12-jährige Jesus betritt bei seinem ersten Besuch in Jerusalem den Tempel mit dem Gedanken, jetzt ist er da, wo sein Vater ist oder was seinem Vater gehört. Und die letzten Sätze des Lukas-Evangeliums hängen mit den ersten zusammen. Da lesen wir, die Jünger kehrten vom Berg der Himmelfahrt nach Jerusalem zurück mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Der Tempel spielt eine zentrale Rolle. Heute sagen wir Gemeinde oder Kirche. Wie wichtig ist mir, ist uns der Besuch des Gottesdienstes, der Besuch in der Gemeinde, in der Kirche. Im Tempel in Jerusalem, der Fortsetzung der Stiftshütte, knüpft Gott das Neue an. Zacharias und Elisabeth, was sind das für Menschen? Zacharias, er war Priester aus der Priesterabteilung Abias, das ist eine Einteilung, die bis auf David zurückgeht. In der Chronik, seine Frau Elisabeth war auch von priesterlicher Herkunft, das heißt von den Töchtern Aarons. Und somit kam der Johannes der Täufer, also aus einer rein priesterlichen Familie. Zacharias und Elisabeth, sie führen eine glückliche Ehe miteinander und waren gerecht vor Gott, haben wir gelesen. Es wird auch betont, dass sie in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig wandelten. Das heißt, dass sie nicht nur zeitweise, sonntags morgens im Gottesdienst, ein Gott wohlgefälliges Leben führten. Da setzt man dann sein Sonntagsgesicht auf, wie man so sagt, ne? Schön, dass du da bist, bist ja wenigstens nicht hier. Nein, sie führten fortlaufend ein Leben, was Gott gefiel. Niemand konnte ihnen irgendetwas Schlechtes nachsagen. Zu der makellosen Herkunft der Eltern von Johannes kam also noch ein Leben nach Gottes Willen dazu, ein Leben nach Gottes Wohlgefallen. Hier wird uns ein wirklich vorbildliches Ehepaar vor Augen gestellt, Geschwister. Aber auch wir, du und ich, wir haben eine makellose Herkunft. Wir haben eine makellose Herkunft, seit Jesus unser Leben neu gemacht hat. Amen. Jesus hat uns von unserer Sünde befreit. Er hat die Sünde besiegt. Er hat die Sünde mit ans Kreuz genommen. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Es sei denn, wir geben ihr die Macht. Aber wir sind makelloser Herkunft. Jesus hat uns befreit. Punkt. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und er befreit uns immer wieder, wenn wir ihm unsere Sünde bekennen. Er macht uns frei. Wir bekennen das, proklamieren das. Aber wie sieht es im Leben aus? In der letzten Konsequenz bin ich davon überzeugt, dass er mich frei gemacht hat. Oder erzähle ich das nur? Wenn ich davon überzeugt bin, dass Jesus mich frei gemacht hat, dann hat die Sünde wirklich keine Macht mehr über mir. Auch wenn sie mich mal piekst und auch mal zu Fall bringt. Aber was hat Pfarrer Wilhelm Busch mal gesagt? Als ich nicht bekehrt war, habe ich fahrplanmäßig gesündigt. Seit meiner Wiedergeburt ist jede Sünde ein Zugunglück. Also vor seiner Bekehrung hat er gesündigt, gar nicht daran gedacht, dass er Sünde ist. Macht doch jeder. Nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt, da wusste er, was Sünde ist. Und er hat gesündigt, ja. Und du wirst auch sündigen, ich habe auch gesündigt und ich werde auch sündigen. Aber es ist ein Zugunglück, das ist nicht eingeplant, das ist nicht im Fahrplan drin, das Unglück, oder? Da ist Abfahrt und Ankunft drin. Ob das jetzt übereinstimmt, ist noch eine andere Sache. Aber es ist kein Unglück eingeplant. Also ist jede Sünde ein Unglück. Und als solches müssen wir es auch sehen. Und nicht denken, naja, jetzt habe ich ja einmal, kann ich ja weitermachen. Wer weiß, ob Gott mir vergibt. Nein, er vergibt dir jede Sünde. Halleluja. Du hast also eine makellose Herkunft, seit du wiedergeboren bist. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9, ihr Gläubigen seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein zum Eigentum Gottes erworbenes Volk, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis heraus in sein wunderbares Licht gerufen hat. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ein auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft, heilige Nation, Gottes Eigentumsvolk. Was willst du noch mehr? Ich weiß, was du willst. Dein Auskommen, mal durchatmen, ohne Schmerzen sein, mal in den Urlaub fahren und das, was der andere hat, das will ich auch haben. Alles irgendwo menschlich verständlich. Aber was ist dir dein Erlöser Jesus Christus wert, der am Kreuz deine Sünde getragen hat, dein verpfuschtes Leben getragen hat und alles ausgelöscht hat und dich neu gemacht hat? Petrus sagt weiter, ab Vers 12, euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, das sind wir nun mal alle, wir leben mitten unter Menschen, die Gott nicht kennen, dieses dein Leben darf zu keinem Tadel Anlass geben. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, soll sie nicht um die schlagen und in die Meinungsgeigen und so weiter, nein, sondern sollen eure guten Taten sie eines Besseren belehren. Andere Übersetzung sagt, soll ihnen den Mund stopfen. Denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten und Reaktionen und Erwiderungen alle Verleumdungen zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch vorgebracht werden. Und Paulus sagt in 2. Korinther 5, 14 und 15, die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Als ich das in dieser Übersetzung mal gelesen habe, gute Nachricht, da habe ich gesagt, wow, die Liebe, die Jesus mir erwiesen hat, soll mein Handeln bestimmen. Mein ganzes Denken, Reden und Handeln. Die Liebe, die ich in Jesus Christus erfahren habe. Hast du die Liebe Jesu erfahren? Du hast sie erfahren, sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Und diese Liebe soll dein Handeln bestimmen. Mein Leben gehört nicht mehr mir und deins gehört nicht mehr dir, sondern dem, der für mich und für dich gestorben und zum Leben erweckt worden ist. Unser Leben gehört Jesus, nicht mehr uns. Wir können nicht machen, was wir wollen, sondern wir machen, was Jesus will. Wir sind Heilige, heiliges Volk, Volk Gottes. Heilig heißt nicht, du wirst keinen Fehler mehr machen, du wirst alles richtig machen. Keiner kann dir was Böses nachsagen, das heißt das nicht. Heilig heißt Gott gehörend. Gehörst du Gott? Dann bist du heilig. Nicht fehlerlos. Kannst du dir abschminken. Aber nicht darauf rumreiten, ich bin ja nicht fehlerlos. Nein, sondern darauf rum, in Anführungszeichen, reiten, ich gehöre Jesus. Ich bin ein Kind Gottes, heiliges Volk, Gottes Eigentum. Wir haben also ebenso eine makellose Herkunft wie der Johannes der Täufer, denn Jesus Christus hat uns gerecht gesprochen. Gerecht heißt in diesem Falle unanklagbar, ohne Schuld und Sünde, weil er alle Ungerechtigkeit mit ans Kreuz genommen hat. Halleluja. Zacharias und Elisabeth hatten aber eine große Not. Elisabeth war unfruchtbar, somit hatten sie keine Kinder. Und das war für beide ein großes Unglück, denn nach der Meinung des Volkes, die nicht immer ganz spurlos an uns vorübergeht, auch damals schon und heute, nach Meinung des Volkes war das eine Strafe Gottes. Kinderlosigkeit, ja, die müssen irgendwas auf dem Kerbholz haben. Sind zwar fromme Priester und sowieso ein bisschen durchgeknallt und so. Werden sie vielleicht über dich auch schon gesagt haben, keine Ahnung. Eine Strafe Gottes, Kinderlosigkeit, keine Frucht. Es ist die Frage an mich, und ich gebe sie an euch weiter, ist dir das eine Not, wenn keine Frucht für Jesus in deinem Leben zu sehen ist? Ich übertrage es einfach mal jetzt ein bisschen. Zacharias und Elisabeth, die leiden unter dieser Schmach der Kinderlosigkeit und darum bewegt sich auch ihr Gebet oft um diese Not, sie flehen zu Gott. Aber gerade diese Kinderlosigkeit, auf der anderen Seite wieder, hat wesentlich dazu beigetragen, eben durch ihr Flehen zu Gott, ihre Ehe zu einer Stätte göttlicher Offenbarung zuzubereiten. Jesus möchte, dass auch unsere Ehen, unsere Familien, unsere Häuser, unsere Gemeinde eine Stätte ist, wo er sich in seiner ganzen Herrlichkeit offenbaren kann. In deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Ehe, und in der Gemeinde, überall wo du gehst und stehst, möchte Gott sich offenbaren in seiner Herrlichkeit. Während Zacharias und Elisabeth zu Gott flehten, lernten sie auf Gott zu vertrauen. Blind zu glauben, dass Gott seines Eides gedenkt. Denn Zacharias heißt, es gedachte Jahwe. Und Elisabeth bedeutet, Gott ist mein Eid. Es gedachte Jahwe, Gott ist mein Eid. Das war so ihr Sein. Zacharias, Gott denkt an mich. Elisabeth, Gott ist mein Eid. Er hat einen Eid geschworen. Das, was er sagt, das geschieht. Alles, was Gott spricht, geschieht. Gott sprach, es werde und es wurde. Wir lesen nicht ein einziges Mal, dass Gott sich für irgendeines seiner Worte mal entschuldigt hat. Und, ups, das wollte ich ja nicht gesagt haben. Vergesst das mal. Hat Gott nie gesagt in seinen Worten. Immer, wenn er was sagt, geschieht es. Thema Verheißung wird Wirklichkeit. Wenn Gott was sagt, es geschieht. Hab das im Hinterkopf. Als echte Israeliten konnten also diese beiden alt und grau gewordenen unmöglich glauben, dass es Gottes letzter Wille war, dass sie kinderlos blieben. Sie konnten es nicht glauben, auch wenn sie jetzt schon alt waren und es biologisch nicht mehr möglich war. Sie standen und blieben trotzdem in der Gegenwart Gottes. Und während Zacharias jetzt opferte, am Räucheraltar stand, gedachte Gott seines Eides. Es gedachte Jahwe, heißt Zacharias. Und jetzt ist der Zacharias im Tempel, am Räucheraltar. Das Los fiel auf ihn. Und es gedachte Gott seines Eides an Zacharias. Er bekam Besuch aus der Herrlichkeit. In der Offenbarung heißt es, dass viel Räuchwerk zum Gebet der Heiligen gegeben wurde. Goldene Schalen voll Räuchwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Die Bibel, sie spricht auch vom Lobopfer im Hebräerbrief, dass wir alle Zeit opfern sollen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Zacharias war also im Heiligtum am Räucheraltar. Und nachdem er das Räucherwerk auf die glühenden Kohlen des Altars geschüttet hatte, hat er sich, wie es vorgeschrieben ist, zur Anbetung niedergeworfen, auf die Erde oder niedergelegt. Es hätte ja blaue Flecken gegeben. Der Räucheraltar stand dem Allerheiligsten am nächsten. Ich habe hier mal so einen Querschnitt von der Stiftshütte. Das hier ist die Stiftshütte, das Heiligtum Gottes in der Wüste. Und hier ist aufgedeckt. Hier vorne ist das Heiligtum und hier hinten ist das Allerheiligste. Hier ist dieser Vorhang. Und direkt vor dem Vorhang stand der Räucheraltar, dem Allerheiligsten, der Bundeslade, der Gegenwart Gottes, also am nächsten. Entschuldigung, ich erkläre es nochmal. Das ist das Heiligtum, das ist das Allerheiligste mit der Bundeslade, die sichtbare Gegenwart Gottes für das Volk, obwohl das Volk nie die Bundeslade gesehen hat. Durften sie ja nicht, nur der hohe Priester, und das auch nur einmal im Jahr. Aber sie wussten, die Bundeslade ist da. Und da vor der Bundeslade dieser Vorhang. Und da steht der Räucheraltar, direkt an dem Vorhang, dem Allerheiligsten, der Gegenwart Gottes am nächsten. Wenn du dein Lobopfer bringst, Gott anbetest, Gott Rauchopfer bringst, das heißt nicht, dass du jetzt eine Zigarette in die Luft bläst. Verstehen auch manche als Rauchopfer. Aber das ist damit nicht gemeint. Wenn du Gott opferst, dich selbst hingibst, dann bist du Gott am nächsten. Du darfst also ruhig mal dem Hund ein Schnitzel geben, ne? Oder ein ganzes Kotelett, nicht nur den Knochen. Der Knochen ist das, die Kollekte, und das ganze Kotelett ist das Opfer. Ne? Das ist der Unterschied zwischen Kollekte und Opfer. Geben wir Gott mal ein Opfer, nicht nur Kollekten. Uns selbst mal hingeben. Dann wirst du spüren, es wird was anders werden in deinem Leben, weil du Gott am nächsten bist. Die Stunde des Gebetes ist die Stunde der Offenbarung Gottes. Gott hat das Gebet dieser zwei alten Menschen nicht vergessen. In Lukas 1,13 haben wir gelesen, fürchte dich nicht, Zacharias. Und hier darfst du jetzt mal deinen eigenen Namen einsetzen. Fürchte dich nicht, sprach der Engel, denn dein Gebet ist erhört. Halleluja! Dein Gebet ist erhört. Denn deine Frau wird einen Sohn bekommen und über seine Geburt werden sich viele freuen. Dein Gebet ist erhört. Er lag vor Gott in Anbetung. Und da sagt Gott zu ihm, dein Gebet ist erhört. Beug dich mal vor Gott nieder. Leg dich mal auf die Erde. Geh nicht nur auf die Knie, sondern leg dich einfach mal ganz auf die Erde. Und mach dir die Gegenwart Gottes bewusst. Der Vorhang ist weg. Der ist zerrissen, als Jesus starb am Kreuz. Der Vorhang, die Juden haben dann nachher den Vorhang wieder hingehängt im Tempel, haben den geflickt und wieder hingehängt. Das ist halt ein Flickenteppich, ne? Um mal dieses Wort zu gebrauchen. Aber für dich ist der Vorhang weg. Er ist beseitigt. Wir haben freien Zugang zum Allerheiligsten, zur Stiftshütte, also Bundeslade, in die Gegenwart Gottes. Du hast freien Zugang zu Gott selbst. Leg dich einfach mal vor ihm nieder und bleib mal liegen, bleib mal still. Werd mal still, komm mal zur Ruhe vor ihm. Und du wirst erfahren, dass Gott zu dir spricht. Dein Gebet ist erhört. Halleluja. Wenn wir dann Frucht bringen, was dann mehr oder weniger automatisch, sage ich mal, so flachsig geschehen wird, dann ist die Freude groß. Selbst die Engel im Himmel freuen sich über einen Sünder, der Buße tut. Vielleicht bist du der Erste, der Buße tut. Und dann werden sich andere anschließen. Darum mach es nicht wie der Zacharias. Sei nicht ungläubig, zweifle nicht, dass du nicht dann auch die Folgen deines Zweifels hinterher an deinem Leib erfahren musst. Sag nicht, woran soll ich das erkennen? Woher soll ich wissen, dass das auch wahr ist, dass das stimmt, was in der Bibel steht, dass das stimmt, was du da heute Morgen gepredigt hast? Woher soll ich wissen? Woher soll ich wissen? Diese Haltung von Zacharias zeigt ganz klar seinen Unglauben. Woher soll ich wissen? Heißt mit anderen Worten, wer weiß es? Stimmt's? Stimmt's nicht? Was genau ist, weiß niemand genau. Woher soll ich wissen? Das drückt seinen Zweifel aus an dem, was Gott durch den Engel sagt. Vielleicht haben manche Krankheiten und Schwierigkeiten oder manche gar nicht erhörten Gebete ihren Ursprung darin, dass wir Gott nicht geglaubt haben. Vielleicht haben wir auch gesagt, woran soll ich das erkennen, dass das von Gott ist? Und haben somit unseren Unglauben demonstriert. Bei Zacharias war es jedenfalls so, er wurde stumm bis zur Geburt seines Sohnes, seines ihm von Gott angekündigten Sohnes. Durch unseren Unglauben, durch unseren Zweifel am Wort Gottes, unseren Zweifel an den Verheißungen Gottes, gehen sie wirklich in Erfüllung? Kann ich das wirklich so für mich nehmen? Das ist ja eigentlich im Zusammenhang für Israel geschrieben und für den Abraham und für den David, aber es steht nicht mein Name drin. Zweifel am Worte Gottes? Da bringt Gott uns manchmal zum Schweigen. Er stellt uns für eine gewisse Zeit ruhig. Er nimmt uns mal aus dem Verkehr, wie man so sagt, um mit uns mal unter vier Augen sprechen zu können. Sonst haben wir nämlich keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Gerade jetzt wieder Adventszeit, vor Weihnachten kommt wieder so plötzlich. Ja? Ach, die muss ja noch und Plätzchen und Stollen und Dekoration und Geschenke. Und ja, ihr wisst ja selbst, wie es ist. Wenn Gott zu uns reden will, sind wir meistens auf Achse. Herr, spreche auf den AB, ich rufe dann zurück. Im Augenblick keine Zeit, bin unterwegs. Für dich, Herr, natürlich für dich, Herr, bin ich unterwegs. Das siehst du doch. Ich muss hier noch einkaufen, Deko für die Gemeinde und. Okay, wir verstehen uns. Der Feind treibt uns immer an, damit wir ja nicht zur Ruhe kommen. Wenn du keine Zeit hast, mal durchzuatmen, dich mal hinzusetzen oder hinzuknien und Jesus Danke zu sagen, mal 5 Minuten am Tag. Ich gebe nur 5 Minuten. Manche haben diese nämlich gar nicht, diese 5 Minuten. Nimm dir mal 5 Minuten jeden Tag. Und dank dem Herrn. Dank dem Herrn. Aber der Feind klaut uns diese Zeit. Selbst diese 5 Minuten. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. gibt so eine Geschichte, mach's ganz kurz. Da haben die Menschen gesagt, ja, wenn wir eine Stunde mehr hätten, dann hätten wir auch mehr Zeit, Gott anzubeten. Dann hat Gott den Menschen eine Stunde mehr geschenkt. Und dann hatten sie alle natürlich Argumente, was jetzt erstmal umgestellt werden muss. Ihr wisst, als das mit der Jahrtausendwende war, was da für ein Horror war mit Datenverarbeitung und Speicherung und so weiter. Ja, überall waren Horrormeldungen, da wird alles bricht alles zusammen, ganze Computerwelt und so weiter. Und so war es dann hier auch. Wir haben eine Stunde mehr gehabt. Ja, jetzt müssen wir erstmal in der ganzen Datenverarbeitung das alles irgendwo einplanen, einbringen und umprogrammieren und so weiter und so fort. Sonst kommt ja alles durcheinander. Und naja, und dann noch einiges andere und so weiter. Und am Ende hatten sie überhaupt keine Zeit mehr. Selbst die eine Stunde war ausgefüllt. Und hat Gott ihnen die Zeit wieder genommen. Ganz kurz nur erzählt, es ist ein bisschen länger, aber nur ganz kurz erzählt. Wir haben keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Komm morgen, ruf morgen an, oder. Der Teufel hält uns auf Trab, dass wir ja nicht zur Besinnung kommen. Und mal drüber nachdenken, was hat Gott gesagt? Was hat denn Gott zu dir gesagt, als du heute Morgen in seinem Wort gelesen hast? Hast du Zeit gehabt, in seinem Wort zu lesen? Also, Gott bleibt manchmal gar keine andere Möglichkeit, mit uns und zu uns zu reden, als uns zum Schweigen zu bringen. So wie bei Zacharias, er konnte nicht mehr reden. Gott hat ihn zum Schweigen gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da kann dann eben Gott zu uns reden. Da kann dann Gott zu uns reden, wenn er uns mal aus dem Verkehr zieht. Wie auch immer das aussehen mag, sei dahingestellt. Und dann stärkt Gott unseren Glauben. Gott hatte ja verheißen, dass ein kleiner Johannes zur Welt kommen würde. Elisabeth wird dir einen Sohn geben und du sollst ihn Johannes nennen. Und als es dann soweit war, da war die Freude natürlich groß bei allen, die es hörten. Die Verheißung wurde Wirklichkeit. Jetzt die Frage, ist Zacharias jetzt gehorsam? Die Verwandten und Freunde sagen alle, dass der Kleine natürlich Zacharias heißen soll, so wie sein Vater. So ist es doch üblich in unserer Kultur. Das machen doch alle so. Naja, wenn alle das sagen und alle so machen, dann muss ja auch irgendwo richtig sein. Wird schon stimmen. Wir haben ja Demokratie. Ist die Mehrheit dafür? Danke. Eigentlich haben die Leute ja auch recht, in der ganzen Familie gibt es keinen, der Johannes heißt. Johannes bedeutet Gott, der Herr ist gütig, ist gnädig, ist hold. In meiner ganzen Familie gibt es eigentlich keinen, der gütig ist, der gnädig ist, der hold ist. Und jetzt soll ich aus der Rolle fallen? Jetzt soll ich anders sein? Was denken denn die Leute von mir? Was sagen dann die Leute über mich? Der ist Christ, der will wohl was Besseres sein, ne? Ich soll jetzt so reagieren und so leben, wie es die Bibel sagt? Hat doch keiner gemacht in meiner Familie. Ich falle nicht aus der Rolle, nee. Ich mache mit. Der Engel sagt, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört worden, du sollst deinen Sohn Johannes nennen. Denn Gott ist gütig, Gott ist gnädig, Gott ist hold. Und so nenne bitte deinen Sohn, den ich Gott dir geschenkt habe. Und wenn Gott es sagt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als es auch so zu tun, oder? Wenn Gott etwas sagt, tun wir es. Ob es jetzt logisch ist, menschlich, ob es üblich ist, gesellschaftlich, ob es unserer Kultur entspricht oder wenn Gott etwas sagt, wenn Gott mir etwas klar macht, habe ich eigentlich keine andere Wahl, als es so zu tun, wie er es gesagt hat, oder? Ja. Zacharias war gehorsam, Gott gehorsam, und er erlebte die Größe, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes. Er schrieb auf eine Tafel: Johannes ist sein Name. Augenblicklich konnte er widersprechen und lobte Gott, sagt die Bibel. Augenblicklich, als er dem Reden Gottes gehorsam war, wurde seine Zunge gelöst, wurde sein Mund geöffnet und er konnte widersprechen. Halleluja, Gott ist einfach gewaltig, Gott ist groß. Zacharias, er stimmt einen Lobgesang zur Ehre Gottes an. Er war Gott gehorsam. Aus dem Glauben und aus dem Gehorsam kommt wahre göttliche Frucht, nicht aus unserer eigenen Natur. Nur und auch nur Frucht, die aus dem Glauben kommt, zählt für die Ewigkeit. Und was nicht aus dem Glauben geschieht, aus der Glaubensüberzeugung kommt, sagt Paulus im Römerbrief, das ist Sünde. Was ich nicht aus Glauben tue, aus Überzeugung tue, ist Sünde. Auch mal interessant, mal drüber nachzudenken. Römer 14, 23, kannst du mal aufschreiben, wenn du willst. Wohl uns, wenn wir durch Lebensgemeinschaft mit Gott Frucht bringen für sein Reich. Das durften jetzt auch die beiden Ergrauten, die an der Schwelle des Neuen Testamentes standen, erleben. Ihr einfaches Erdenleben, Gott zur Verfügung gestellt, durfte durch Gottes Gnade Frucht tragen, Frucht für die Ewigkeit. Ihr Johannes, den sie von Gott erbeten hatten, war die Frucht ihres verborgenen Glaubenslebens. Die Verheißung wird Wirklichkeit oder wurde Wirklichkeit. Und ihr Johannes wurde fruchtbar für alle kommenden Generationen, indem er den Weg bereitete für den Erlöser. In Matthäus 3, Vers 3 sagt er, er ist der, im Blick auf Jesus, er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht gerade seine Steige oder ebnet ihm den Weg. Ich möchte die Verheißungen Gottes in seinem Wort und auch die, die er mir persönlich gegeben hat, ernst nehmen. Ich werde nicht dran zweifeln und darum stelle ich immer wieder neu mein Leben Jesus zur Verfügung mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Und das ist meine Frage oder meine Aufforderung, machst du mit? Machst du mit? Dann wirst du es auch erleben. Die Verheißung wird Herrlichkeit. Amen.